Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Alstertal, dem Podcast hier am GA. Mein Name ist Kaspar Welten und mir ist doch etwas sehr Besonderes passiert. Kurz vor den Ferien, ich war mit meiner Familie auf dem Spielplatz, mein Sohn hat vergnügt gespielt, sehe ich einen Mann mit seinem Sohn spielen und da fällt mir ein, den kenne ich, den Mann. Und zwar war es Sascha Stanisic. Diesen Mann kenne ich deswegen so gut, weil ich mich ein halbes Jahr lang mit den Abiturientinnen sehr intensiv mit dem Roman Vor dem Fest beschäftigt habe. Natürlich habe ich gleich die Chance genutzt und ihn interviewt und auch ein Foto gemacht. Ich möchte mich an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal entschuldigen bei Sascha Stanisic für diesen Überfall. Er hat mitgemacht und ich hoffe, es gefällt ihm auch. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, diesen Podcast zusammenzubauen.
Wir haben keinen Fährmann mehr. Der Fährmann ist tot. Zwei Seen, kein Fährmann. Zu den Inseln gelangst du jetzt, wenn du ein Boot hast, oder wenn du ein Boot bist, oder du schwimmst. Aber schwimm mal, wenn die Eisbrocken in den Wellen klacken, wie ein Windspiel mit tausend Stäben. Um den See kannst du theoretisch zu Fuß immer am Ufer entlang, allerdings haben wir den Pfad vernachlässigt. Der Boden ist sumpfig und die Stege morsch und unglücklich, das Gebüsch hat sich ausgebreitet, brusthoch steht es dem Pfad im Weg. Die Natur erobert sich zurück, was ihr gehört, würde man woanders sagen. Wir sagen das nicht, weil es Unfug ist. Die Natur ist inkonsequent. Auf die Natur ist kein Verlass. Und auf was du dich nicht verlassen kannst, damit bau keine Redewendungen. Unterhalb der Ruine von Schilkes ehemaligem Hof, wo der See die Landstraße zärtlich berührt, hat jemand seinen halben Hausrat am Ufer entsorgt. Ein Kühlschrank steckt im matschigen Grund, eine Dose Thunfisch noch darin. Der Fährmann hat es uns erzählt. Und dass er wütend geworden sei. Nicht wegen des Abfalls generell, sondern wegen Thunfisch speziell. Jetzt ist der Fährmann tot. Und wer uns erzählen soll, was die Ufer so treiben, wissen wir nicht. Wer soll so schön sagen, wo der See die Landstraße zärtlich berührt, oder das war Thunfisch aus den fernen Meeren Norwegens. Solche Sätze können nur Fährleute. Wir haben uns seit der Wende keine gute Redewendung mehr ausgedacht. Der Fährmann war ein guter Erzähler.
Unser Dorf hat noch immer dieses gelbe Eingangsschild, weil man es sonst nicht sieht. Unser Dorf an der Elbe, im alten Zonenrandgebiet. Es wird beherrscht von einem einzigen Krämer. Alle anderen Dienstleister zogen fort. Die Häuser sind hier allemal bequemer zu besetzen als an jedem mir bekannten Ort. Trotzdem hingen wir meistens im Dorfkrug. Der war nicht gerade für die Jugend gemacht. Und nicht ein einziger Mensch, den ich mochte, hat über die Witze im Dorfkrug gelacht. Ich treff mich hinter dem Dorf mit meinen Freunden einmal im Jahr, das ist allgemein bekannt. Wir grillen und sitzen bis tief in die Nacht mit Taschenlampen am Straßenrand und warten und warten und warten auf die, warten auf die Krötenwanderung. Krötenwanderung.
Trötenwanderung von der Band Herrn Nilsson, die es leider nicht mehr gibt. Dahinter steckte vor allem auch Jan Böttcher, seines Zeichens Schriftsteller aus Berlin. Ich hatte mal das Vergnügen, mit Jan eine Sendung bei Uniradio vor vielen, vielen Jahren zu machen. Er kennt auch Sascha Stanisic persönlich. Ich glaube, die beiden haben auch mal zusammen in der Nationalmannschaft der Literaten, es gibt nämlich eine deutsche Nationalmannschaft, gespielt. Soweit ich das verstanden habe, hat, glaube ich, Stanisic nur 2 reguläre Spiele absolviert. Genau, Krötenwanderung, da geht es eben auch um ein kleines Dorf. Insgesamt muss man ja sagen, sind Dörfer im Moment sehr en vogue, was die Literatur angeht. Möglicherweise liegt es daran, angesichts der Globalisierung ist es schwierig, eine Stadt zu erzählen, sage ich mal, und man entdeckt das Dorf wieder und versucht sozusagen im Mikrokosmos den Makrokosmos abzubilden. Vorhin habt ihr den Romananfang von Vor dem Fest gehört. Es geht um den Fährmann zunächst, der gestorben ist. Dieser Fährmann ist natürlich eigentlich eine mythologische Figur. Charon heißt er in der griechischen Mythologie, der die Toten über den Styx ins Jenseits befördert. Dieser Fährmann, wir haben es auch gehört bei Stanisic, ist allerdings auch ein Erzähler. Und es ist ganz interessant, dass eigentlich der Roman damit beginnt, mit der Feststellung, dass der Erzähler des Dorfes gestorben ist. Und die Frage ist, wie geht's weiter? Wer wird diese Geschichte auch weitererzählen? Ihr habt schon gemerkt, es ist eine große Besonderheit in Stanisics Werk, dass es einen Wir-Erzähler gibt. Normalerweise gibt es einen Ich-Erzähler oder einen auktorialen Erzähler. Nein, hier ist es eigentlich das Dorf selber, das erzählt. Dieses Dorf erzählt aber auch nicht immer ganz genau. Es gibt auch einige Ungenauigkeiten oder Fehler. Man nennt sowas einen unzuverlässigen Erzähler. Ihr merkt schon, dieser ganze Roman von Stanisic erfüllt eigentlich fast alle Merkmale eines modernen Romans. Damit haben wir uns auch in der Zeit des Abiturs sozusagen mit diesem Thema beschäftigt. Der ganze Roman spielt nur an einem Tag bzw. einer Nacht, und zwar der Nacht vor dem Fest. Das ist das sogenannte Annenfest. Es kommen in dem Roman sehr viele Annas vor, sage ich mal. Die prominenteste ist sicherlich Anna Geher. Der Name Geher ist ein sprechender Name. Diese Anna wird auch am Ende des Romanes dann das Dorf verlassen, wie eben so viele jugendliche, junge Frauen, vor allem in Brandenburg, die Dörfer verlassen. Und meistens bleiben dann die Jungs da, in dem Fall zum Beispiel Susi und Lada. Der Roman ist auch deswegen besonders, weil teilweise aus der Perspektive einer Füchsin, einer Fähe erzählt wird, die für ihre Kinder Eier stehlen will. Außerdem ist sehr auffällig, dass immer wieder aus alten Chroniken zitiert wird, alte Chroniktexten. Dafür ist vor allem Frau Schwermuth zuständig, die ist sozusagen die Archivarin des Dorfes und betreut das Haus der Heimat und hat dort viele Bücher versteckt. Sie ist sozusagen die Herrin über diese Bücher und es wird dann im Laufe des Romans deutlich, dass sie eben teilweise auch die Geschichten, die es dort gibt, aber auch gefälscht weitergibt. Ihr merkt auch schon, in dem Roman geht es eigentlich sehr um das Erzählen, also es ist eigentlich ein Metaroman. Dieser Roman war nun eben Abiturthema und jetzt gibt es was ganz Besonderes. Der Autor hat die Klausur selber mitgeschrieben und zwar letztes Jahr und er erzählt uns mal, wie das so war.
Ich habe letztes Jahr mitgeschrieben, das war eigentlich ganz interessant für mich, auch aufregend. Es liegt ja schon ein paar Jahre her, mein Deutschunterricht, und es war gar nicht so einfach, die ganzen Fachbegriffe und die ganzen Einordnungen so zu treffen, dass sie auch das Vokabular entsprechend haben. Die beste Aufgabe war die, in der ich selber ein Kapitel schreiben musste aus dem Roman. Das war natürlich sehr schön. Und ja, ich habe 13 Punkte damals gemacht und traurig bin ich schon, dass es nicht so 15 gereicht hat, aber auch so ist ganz gut.
13 Punkte, tolles Ergebnis, muss man sagen. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich trotzdem fragen, wo sind die beiden Punkte liegen geblieben? Und das hat er mir auch erzählt.
Ja, ich hatte ein richtiges Gutachten dann bekommen, 7 Seiten. Und da standen sowohl die Schwächen als auch eben die Stärken der Arbeit. Und die Schwächen waren eher konzeptuell. Also es war strukturell, habe ich einiges nicht beachtet. Ich habe keine Einleitung geschrieben, keine Fazits, keine Überleitungen. Etwas, was Schüler eigentlich ganz gut lernen können und wo es eben bei mir gehapert hat. Und da sind sicher 2 Punkte draufgegangen auf diese rein formellen Dinge. Und ansonsten hatte ich Schwächen bei der Charaktereinordnung meiner eigenen Figur. Aber zu Recht auch. Ich habe ein paar Sachen nicht beachtet, die man durchaus lesen kann aus dem Text und so. Also die Lehrerin war extrem kompetent und ich war erstaunt, wie präzise und gut sie das Ganze bewertet hat. Alles, was sie kommentiert hatte, hatte Hand und Fuß und ich konnte meine eigenen Schwächen sehr gut einsehen. Ich glaube, das ist die Arbeit eines guten Lehrers und einer Lehrerin, ist, dass der Schüler versteht, was er falsch gemacht hat. Und ich habe es absolut verstehen können, warum diese Abzüge von Punkten stattgefunden haben.
Ich habe Sascha Stanisic gefragt, wie das Verhältnis von Erzähler-Ich zu Autor ist, und wir hören mal rein, was er dazu gesagt hat.
Von Fall zu Fall ist es unterschiedlich. Manchmal ist die Identität größer. Jetzt bei meinem letzten Buch Herkunft, da ist fast eine Gleichheit zwischen dem Ich, der es erzählt, und dem Ich, das ich bin. Und bei Vor dem Fest war das eher doch entfernt. Also es gibt ein paar Figuren, in denen ich mich ein bisschen reingeschrieben habe. Die Frau Kranz zum Beispiel, diese alte Malerin. Aber da ist, glaube ich, die Entfernung von dem Biografischen doch so deutlich, dass ich durchaus sagen kann, dass da kaum eine Übereinstimmung zwischen mir und den Figuren stattfindet. Wirklich nur punktuell bei manchen Sachen. Ich glaube, dass man sich als Schüler immer daran halten sollte, es zu trennen. Also zu sagen, okay, der Autor, ganz egal, welche Biografie er mitbringt, es geht jetzt um diesen Text, den ich jetzt gerade vor mir liegen habe. Und das, was ich daraus lese, ist das, worauf es ankommt. Und nicht das, was der Autor sagt oder wo der Autor herkommt und was er für ein Leben gehabt hat. Man kann das mit einbeziehen, aber ich finde, meistens ist der Text allein schon genug.
Hier erwähnt Sascha Stanisic seinen wirklich grandiosen Roman Herkunft, für den er völlig zu Recht den Deutschen Buchpreis bekam. Eine Stelle hat mich selber besonders berührt, denn ich war selber mit dabei, aber nicht wie der Erzähler und in diesem Fall Stanisic selbst im Stadion, sondern am Fernseher. Mit Bayern-Trikot und Mütze saß ich da. Ja, okay, jetzt ist es raus. Ich war früher mal Bayern-Fan und noch nicht immer St. Pauli-Fan. Erzähl's einfach bitte nicht weiter. Psst. Es war der 24.04.1991, ich war so 21 Jahre alt, Pokal der Landesmeister hieß der Wettbewerb damals noch und nicht Champions League. Das erste Halbfinale hatte Bayern zu Hause mit 1:2 verloren und es ging um den Einzug ins Finale. Der Gegner? Roter Stern Belgrad. Das Ganze fand natürlich in Belgrad statt. Auf Bayern-Seite unter anderem mit dabei Aumann, Augenthaler, Effenberg, Thon, Wohlfahrt und Laudrup. Und was soll ich sagen? Es ging mir damals als Bayern-Fan so, wie es den HSV in diesen Tagen geht. Ich sage nur diese verflixte 90. Minute. Von jugoslawischer Seite aus hatte dieses Spiel aber noch eine ganz, ganz andere Bedeutung.
Das Halbfinallos fiel auf die Bayern. Schon damals theoretisch unbesiegbar. Vater und ich verfolgten das Hinspiel wieder gemeinsam im Fernsehen. In der Halbzeitpause wurde von Unruhen in Slowenien und Kroatien berichtet. Schüsse waren gefallen. Roter Stern schoss 2 Tore, die Bayern 1. Es ist so. Das Land, in dem ich geboren wurde, gibt es heute nicht mehr. Solange es das Land noch gab, begriff ich mich als Jugoslawe. Wie meine Eltern, die aus einer serbischen Vater bzw. einer bosniakisch-muslimischen Familie stammten, Mutter. Ich war also ein Kind des Vielvölkerstaats. Ich war Ertrag und Bekenntnis zweier einander zugeneigter Menschen, die dieser jugoslawische Melting-Pot befreit hatte von den Zwängen unterschiedlicher Herkunft und Religion. Am 24.04.1991 fuhren Vater und ich zum Rückspiel nach Belgrad. Am 27.06.1991 fanden in Slowenien die ersten Kriegshandlungen statt. Die Alpenrepublik erklärte sich für unabhängig von Jugoslawien. Es folgten Scharmützel in Kroatien, Horror in Kroatien, dann die kroatische Unabhängigkeitserklärung. 1992 begann der Krieg in Bosnien. Am 24.04.1991 hatte der serbische Abwehrspieler Siniša Mihajlović Roten Stern mit einem Freistoßtor in Führung gebracht. Vorausgegangen war ein Foul an Dejan Savicevic, einem Edeltechniker aus Montenegro. Der Jubel aus 80.000 Kehlen war ohrenbetäubend, war unheimlich. Ja, heute könnte ich behaupten, in diesem Jubel hätten sich all die Wut, die religiösen Aggressionen, die wirtschaftliche Angst entladen. Das stimmt aber nicht. All das würde sich später aus Waffen entladen. Das hier war nur eins. Jubel über ein wirklich wichtiges Tor. Im Mittelfeld wirbelte Robert Prosinecki die Bayern immer wieder durcheinander, sein hellblonder Schopf wie eine kleine Sonne, die über dem Rasen auf und, wenn ein Gegenspieler sich nicht anders zu helfen wusste, niederging. Ein Jugoslawe wie ich, Mutter Serbin, Vater Kroate. Mein Lieblingsspieler aber lümmelte vor dem gegnerischen Strafraum, irgendwie so scheinbar schläfrig herum. Darko Pančev, genannt Kobra, der mazedonische Stürmer, Torschütze im Hinspiel. Der lief immer so leicht vorgebeugt über den Platz, die Schultern hochgezogen, ja, als ginge es ihm ausgerechnet heute nicht so gut. Ja, was für eine Mannschaft, was für eine Mannschaft. So eine Mannschaft wird auf dem Balkan nie wieder möglich sein.
Und dann glichen die Bayern aus. Die Bayern glichen Mitte der zweiten Halbzeit aus dem Nichts aus. Ein Augenthaler Freistoß, der Ball rutschte Stojanovic unter den Händen durch. Mein Vater, dieser selten laute Mann. Mein Vater brüllte, beschwerte sich, fluchte und ich imitierte das. Ich imitierte jetzt Vaters Wut. Ich wusste gar nicht, was mit meiner eigenen Wut los war. Vielleicht fehlte sie, weil alle um mich herum so viel davon hatten. Vielleicht, weil ich irgendwie wusste, es würde alles gut gehen. Und gerade als ich das Vater mitteilen wollte, es wird alles gut, Papa, gingen die Bayern in Führung. Ziemlich genau ein Jahr später fragte mich mein Vater besonnen, welche Gegenstände mir so wichtig sind, dass ich ohne sie nicht sein kann auf einer womöglich sehr langen Reise. Mit der sehr langen Reise meinte er die Flucht aus unserer besetzten Heimatstadt, wo jetzt betrunkene Soldaten ihre Lieder sangen, als feuerten sie eine Mannschaft an. Mein rot-weißer Schal fiel mir als allererstes ein. Ich wusste, es gab Wichtigeres. Ich nahm ihn trotzdem mit. Vater sagte, mach dir keine Sorgen. Es wird alles gut. Wäre es beim 1:2 geblieben, hätte es Verlängerung gegeben. Vielleicht hätten die Bayern dann die besseren Beine und Ideen gehabt, um es ins Finale zu schaffen. Vielleicht wäre dann überhaupt alles anders gekommen. Der Krieg nicht nach Bosnien, ich nicht zu diesem Text. Es wurde einiges gut, bei weitem nicht alles.
Wer kommt ins Endspiel am 29. Mai in Bari? Und das ist noch einmal heiß. Wo sind jetzt? Jetzt nur noch kein Elfmeter oder sowas. Und raus, damit einfach raus. Und oh Mann, hat Probleme, der Ball ist im Tor. Oh, ist das ein Pech. Der Ball ist im Tor, ein Eigentor. Ein Eigentor, wie ich es selten gesehen habe. Und auch Raimund Aumann hat da Pech. Wer hat die Entscheidung für Roter-Stern-Belgrad gebracht? Und das müssten wir jetzt sehen. Man zeigt hier logischerweise die jubelnden Jugoslawen. Und da liegen 6-7 Bayern.
Ein wahrhaft historisches Fußballspiel, literarisch großartig aufgearbeitet von Sascha Stanisic in seinem Roman Herkunft. Die beiden Romane Herkunft und Vor dem Fest sind übrigens beide bei Luchterhand erschienen und die großartigen Hörbücher gibt's beim Hörverlag, bei dem ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken will. Das Finale gewann übrigens Roter Stern Belgrad gegen Olympique Lyon. Ich habe Sascha Stanisic gefragt, wie autobiografisch eigentlich seine Werke geprägt sind und was wir in Zukunft zu erwarten haben.
Ja, es ist wie so eine Kreisbewegung um mich herum. Also ich begann mit, mein erster Roman war auch ein sehr, sehr biografiebetonter. Und dann habe ich mich so ein bisschen davon entfernt, also wie so eine Kreisbewegung, so weg von diesem Zentrum aus Ich-Biografie und Familie. Und dann wieder eine langsame Annäherung durch mein Erzählband, in denen einige Geschichten wieder meine Familiengeschichte sind. Und dann wieder total ins Zentrum dieses Kreises, also total wieder in diese eigene Geschichte hinein. Und ich merke jetzt, der nächste Stoff ist ein Kinderbuch, das ich jetzt mit meinem Sohn, wir sind ja hier auf dem Spielplatz, also wir machen zusammen ein Kinderbuch, das hat wiederum etwas mit uns beiden zu tun, aber es ist kein biografischer Stoff. Ne? Und danach bin ich wieder weit weg, also danach, der nächste Stoff ist ein geschichtlicher Stoff, also es ist wie so eine Annäherung, Entfernung, Annäherung, Entfernung. Ich weiß nicht, ob ich das gebraucht habe, vor dem Fest zu schreiben, aber es war auf jeden Fall eine angenehme, notwendige Arbeit.
Ja, meine Lieben, das war's auch wieder schon für dieses Mal hier bei Radio Alstertal. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Sascha Stanisic für die spannenden O-Töne und natürlich bei meinem verehrten Kollegen Nied für seine Beiträge hier.